Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Das ist schon was Besonderes, wenn man solch einen Text aus dem Psalm 18 bekommt und hört. Und ich habe das Ganze überschrieben mit: Gott ist treu. Immer. Weil ich gedacht hatte, Zeichen übersieht man manchmal, so wie bei Verkehrszeichen übersieht man ja auch manchmal. Habe ich gedacht, ich schreibe das aus, Ausrufezeichen. Gott ist treu, immer, Ausrufezeichen, das ist so. Und ich möchte diesen Vers oder diese beiden Verse, ich möchte sie vielleicht mal aus so einer ganz anderen Perspektive beleuchten und anschauen. Denn ich habe mich schon gefragt, wie ist das eigentlich? Was wird wohl aus Jaron mal werden? Da kann man ja sehr spekulieren und man kann da auf ganz wilde Sachen kommen. Und wahrscheinlich, Marisa, wirst du mal sagen, ja klar, das hat er von mir. Aber ich glaube, du wirst auch bei manchen Sachen sagen, Sven, das hat er von dir. Also bei manchen Sachen muss man es ja auch dem anderen in die Schuhe schieben können. Von daher glaube ich, dass das wird so ein Geben und Nehmen bei euch auch sein. Vielleicht auch wird manches dann von den Großeltern kommen oder von den Paten oder wie auch immer. Aber ich habe mir echt mal überlegt, Sven, du bist da drüben, aber ich frage dich trotzdem mal von hier, wenn du Jaron im Jahr 2053, da ist er so alt wie du jetzt. Ich habe das genau ausgerechnet. Und du bist so knapp vor der Rente. Mit 64, weiß ich, vielleicht ist da Rente ab 75, das weiß man noch nicht. Aber wenn du ihn fragst, was ist aus dir geworden? Was würdest du gerne hören? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Was würdest du gerne von deinem Sohn hören wollen, wenn er 32 ist, oder? So alt bist du jetzt, gell? Ja. Ich finde, das ist eine gute Frage, was ist aus dir geworden? Und vielleicht erzählen wir dann unsere Glanztaten und unseren Karriereverlauf und was man da so alles ausschmückend noch dazu tun kann und was wir alles vorzuweisen haben und unseren Bachelor und Master und was weiß ich was alles. Vielleicht auch Professur. Nur, was ist aus dir geworden? Das hätte für mich noch so einen anderen Klang, nämlich diesen. Erzähl mir von deiner Lebens- und darin deine Gottesgeschichte. Nicht nur, was hast du alles zu Wege gebracht und geleistet und wofür klopfen die andere auf die Schulter und geben dir Auszeichnungen, sondern was ist in deinem Leben wieder? Wir brauchen so ein Gespür dafür, was sich Gott gedacht hat für unser Leben. Was hat Gott für Gedanken? Das sagt er auch in seinem Wort an verschiedenen Stellen, wie er so über uns denkt und was er von uns gerne sehen möchte bei uns. Was ist so seine, ich nenne das mal Uridee für das Leben? Also ich stelle diese Frage sehr bewusst. Was ist aus dir geworden, auch dir, der du jetzt hier sitzt oder zuhörst und mitfeierst? Was ist aus dir geworden? Und zwar, weil ich gerne wissen will, wie ist das mit unserem Gotteserleben? David, der diesen Psalm geschrieben hat, der hat das ja auch nicht mit 6 Jahren geschrieben oder so. Ich wollte nämlich wissen, wann hat David den Psalm geschrieben und diese Worte gesprochen, wie wenn er sie in Granit meißeln würde. Und er sprach: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, meine Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Manche Ausleger sagen, dass David diesen Psalm gegen Ende seines Lebens geschrieben hat. Dann dachte ich, okay, Ende des Lebens von David, wie hat man da über Gott, über David gesprochen? Ich zeige euch das mal. 2. Samuel 5, Vers 10 finden wir das. Und Davids Macht nahm immer mehr zu und der Herr, der Gott Zebaoth, war mit ihm. Martin Bubo hat diesen Satz so übersetzt: Und David vergrößerte sich fortwährend, während er weiterging. Also während David weiterging, wurde er größer, nicht nur seine Macht, sondern auch innerlich, auch sein Herz wurde größer. Es gibt noch eine andere Übersetzung, die habe ich euch hier auch drauf. Und David ging in seinem Leben mit immer größeren Schritten und offeneren Armen voran. Ich finde, das ist eine total interessante Vorstellung, gerade wenn man weiß, dass ein Mensch im Lauf der Jahre, die er lebt, eher dazu neigt, etwas enger zu werden. Auch in Gedanken enger zu werden, nicht sich zu weiten. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Problem, man hat irgendwann mal eine Meinung gewonnen über etwas, auch über irgendwelche biblischen Dinge, und da gibt es dann nichts mehr dran zu rütteln. Das ist dann so und fertig. Es soll Menschen gegeben haben, die haben sich auch in ihrer Meinung über das, was im Wort Gottes steht, schon getäuscht. Oder eine Geschmacksrichtung. Und der will man treu bleiben. Und was anderes geht dann gar nicht. Also ich habe nichts gegen Kaffee mit Milch und Zucker. Das ist auch so eine Geschmacksrichtung. Die hatte ich auch mal. Aber die hat sich geändert. Und ich will meine jetzige nicht mehr ändern. Aber das ist ja nur eine Nebensache. Das Herz, das weit wird. Das Herz, das offen wird für das, was kommt, der anderen barmherziger und gnädiger gegenübertritt als noch vor ein paar Jahren. Was wäre das, oder? Wenn unser Herz im Blick auf das, was Gott vorhat, weiter und größer wird. Bei David heißt das Resümee über sein Leben, er vergrößerte sich, er weitete sich, er ging mit größeren Schritten voran. Da stellt natürlich die Frage, ab wann war das denn spürbar bei David? Und wie kam er dann zu diesem Satz, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Wie kommt ein Mensch zu solch einem Satz? Den sagt nicht jeder Christ automatisch. Und schon gar Menschen, die zwar denken, dass es einen Gott gibt, aber zu ihm keine persönliche Beziehung haben, die werden erst recht nicht solch einen Satz sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass sie da hinkommen. Und was muss denn passieren, dass man solch einen Satz überhaupt sagen kann? Wir kennen die Lebensgeschichte so ein bisschen von David. Ich nehme euch ein klein wenig mit hinein. Als Pimpf hatte er 7 ältere Brüder. Er hatte nichts zu melden. Seine Harfe, die Schleuder, hatte er immer dabei. Ich weiß nicht, Fensterscheiben gab es damals noch nicht, aber wenn, dann hätte es manche auch zerstört. Glaube ich mal beim Üben. Zu Hause war er zwar kaum, er war meistens bei den Schafen und es war ein abenteuerliches Leben. Gegen Löwen und Bären hat er gekämpft und in dieser Phase begann er auch Gott zu suchen. Das lesen wir von ihm. Und dann kamen wunderbare Sachen, die er erlebt hat. Und manches hat er gar nicht so wirklich verstehen können. Und einmal kam Samuel, der große Prophet, der hat ihm, weil die anderen Brüder nicht in den Augen Gottes nicht die richtigen waren, hat dieser Samuel den David gesalbt, ihm Öl über den Kopf gegossen. Ob er schon wusste, was das jetzt bedeutet und was daraus noch alles wird. Denn einen König gab es ja damals, den Saul. Aber dann heißt das nur in 1. Samuel 6, Vers 13, von dem Tag an kam der Heilige Geist auf ihn. Etwas Bedeutsameres kann in einem Menschenleben wohl kaum passieren. Dass Gott sagt, ich mache jetzt Wohnung in dir. Mein Geist kommt jetzt in dein Leben hinein. Dass du es regieren und bestimmen lässt von mir und dass dein Herz von mir erreicht wird und dass ich es durchdringe mit meinen Gedanken. Aber erklären konnte das dem David damals, glaube ich, keiner. So wirklich. Oder Marisa, wie würdest du dem Jaron erklären, was es ist mit dem Heiligen Geist? Nicht so einfach, glaube ich. Also wenn du es weißt, lass mich es wissen, dann können wir viel voneinander lernen. David hat am Ende seines Lebens in Psalm 18 seine Erfahrungen, seine Lebenserfahrungen und seine Gotteserfahrungen mit Begriffen zum Ausdruck gebracht. Da heißt es dann, und Gott war mir eine Art Schutzschild. Er stand in meinem Leben für Stärke und für Rettung in Gefahr. Das ist Gott für mich. Mit 17 hat er diese Begegnung mit dem Riesen Goliath. Auch eine tolle Geschichte. David war ja auch nicht fertig, er hat sich ja entwickelt. Er hat mit all den Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat und wie er Gott erlebt hat, hat er gemerkt, der ist ja noch größer. Der hat ja noch mehr Bedeutung, als ich bisher schon dachte und ahnte. Aber in diesen Anfangsjahren und Teenie-Jahren, da war er wohl auch so etwas aus Mischung, eine Mischung aus Trotz und aus großer Sehnsucht nach Anerkennung, vielleicht auch ein bisschen ausgegoren, aber er war geradlinig. Und er lernte, die großen Worte der Erwachsenen zu durchschauen. Sorry, wenn ich das mal so sage. David hätte vielleicht gesagt, die machen doch immer nur dicke Backen. Und nur wenn es dann so eng wird, dann haben sie die Hosen voll. Und keine zweite dabei. Und die Glaubensdingen genauso. Großes Mundwerk, solange alles im Trockenen ist, da redet man groß von Gott und es ist alles wunderbar. Aber wie, es läuft mal anders. Da zieht man sich plötzlich zurück mit seiner Meinung. Und verliert Worte und vielleicht auch Vertrauen. Vielleicht ist es das Hirtenleben, das David so geprägt hat, dass ihm klar war, Glaube ist doch nur das, was man sagt. Ist doch nicht nur das, was man sagt, sondern das, was man auch wagt. Also, darum auch der Kampf von David gegen Goliath. Mit Gott gegen Hindernisse, der Herr ist meine Stärke, das sagt er doch. Vielleicht hat er auch im Hinterkopf gedacht, der Goliath, der ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Der Herr ist meine Stärke. Was denn sonst? Ich komme im Namen des Herrn, den du verhöhnst, hat David gesagt. Und er hat sich bei Gott sicher gefühlt, wie in einer Burg. Darum sagt er, die hineinbegeben hat, wo man sagen musste, David selber schuld, hättest du ja nicht machen müssen. Aber David hat gemerkt, das ist jetzt dran. Und Gott schickt mich da hinein. Und darum war dieser Gott für ihn wie ein Fels, kein Treibsand und kein Wasser. Ein Fels, der ihm sicheren Halt schenkt. Also ihr kennt ja die Geschichte von David, oder? Dann kommt diese Achterbahnfahrt mit Saul, zuerst Liebling, dann wird er schier verteufelt. Dann war er so der musikalische Hofkasper, der immer aufzutreten hatte, wenn David seinen moralischen hatte oder wie das auch immer war, Saul seinen moralischen hatte. Wenn er wieder ergriffen wurde von diesem bösen Geist und David gespielt hat und ihn beruhigen konnte, dann wurde er zur Zielscheibe. Mit dem Speer sollte er öfter mal aufgespießt werden. Dann war er Schwiegersohn, auch nicht gerade der anerkannteste. Später stand er wieder auf der Hassliste, Nummer 1. Furchtbare Jahre eigentlich. Ich glaube, das waren so 8 Jahre ungefähr. Er ist geflohen, um sein Leben gelaufen. 2 Jahre war er Anführer einer Guerillatruppe. Also hätte man Isai gefragt, was erwartest du? Was soll dir dein Sohn erzählen, wenn du ihn fragst, was ist nur aus dir geworden, wenn er ungefähr 30 ist? Soll er dann sagen, Anführer einer Guerillatruppe? Isai hätte gesagt, du hast einen Schmarrn, das geht gar nicht. Du musst dir schon was Besseres überlegen. Werd lieber König oder so. Gesalbt bist du ja. Dann war er König in Hebron. Auch nicht schlecht, aber das war nicht der Plan Gottes. 7 Jahre war er dort König. Aber wisst ihr, was bedeutet das denn, wenn jemand sagt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Da steht eine Lebensgeschichte und im Besonderen Gottes Handeln dahinter. Ich möchte euch diesen Psalm und auch diese Verse, aber die anderen Verse von den 51 Versen, da möchte ich euch ermutigen, die mal zu lesen und noch einmal zu fragen, wie kommt ein David zu solchen Sätzen und welche würde ich mir zu eigen machen, weil sie etwas von meiner eigenen Lebensgeschichte widerspiegeln. So ab und zu mal so eine Kurzbilanz zu ziehen, ist gar nicht so schlecht. Gott zu fragen, wer bist du eigentlich gerade für mich? Vielleicht ist Gott gerade eine Taschenlampe für dich im Dunkeln. Vielleicht ist Gott gerade auch eine Schutzhütte für dich mitten im Gewitter und im Sturm und allem, was gerade dein Leben bewegt. Oder wer ist wohl Gott gerade für die Verwandten unserer afghanischen Geschwister hier in der Gemeinde, die eben noch in Afghanistan sind? Wer ist Gott für sie? Haben sie eine Ahnung von dem Gott, der rettet, der sagt, ich bin deine Burg, ich bin deine Retter, ich bin dein Schutz, ich bin es, der für dich ist? Und was wird mit den Christen, die da zu einer Verfolgung stehen, was passiert mit denen? Oder mit denen, die eigentlich gerade nur darauf warten, dass die Taliban vorbeikommen und sie mit Teer übergießen oder einen Kopf kürzer machen? Es steht eine Lebensgeschichte hinter diesen Aussagen und es ist für uns gut, noch einmal zu fassen, wer ist Gott für mich? Heute, jetzt. Ist vielleicht in 5, 6, 7 Jahren anders, aber was ist er jetzt? Wie unwichtig ist das, dass David sagt, Schauspieler war ich auch einmal. Wisst ihr noch, wo er sich so verrückt gestellt hat? Schaum hat in den Bart laufen lassen. Ich könnte das nicht, weil ich keinen Bart habe, aber hat das irgendwie hingekriegt. Er hat auch nicht erzählt, wie oft er auf der Flucht war. Er hat nichts davon erzählt, dass er ein unbarmherziger Krieger, ein Ehebrecher und ein Mörder ist. Aber man kann fragen bei solchen Sätzen, David, ich sehe da einen roten Faden. Siehst du den auch? Und was David erlebt hat, das würde er erzählen können. Das ist keine Aneinanderreihung von irgendwelchen willkürlichen Erlebnissen. Da ist eine Linie drin von Anfang an, weil Gott mit David gelaufen ist. Wie ein Vater, der einem Kind das Gehen beibringt oder das Hüpfen. Und wie ein Vater und eine Mutter, die genau hinschauen, wenn das Kind sagt, Papa, schau mal, werdet ihr auch erleben, oft genug. Schau mal, ich kann hüpfen. Und dann hüpft es vielleicht den Bürgersteig runter, so ein paar Zentimeter. Wow, und wir Eltern, wir klatschen Beifall. Weißt du, Hammer, oder? Wenn es das noch nie gemacht hat. Immer bereit, die Hand hinzuhalten und aufzufangen, so ist er. Oder mit Psalm 18 gesagt, er gab mir Halt und Sicherheit. Gott hat dem David immer wieder eine neue Tür aufgemacht, hat ihn aus aller Not und auch den weiten Raum in die Freiheit geführt, aus Gefahren herausgerissen. Mein Erretter, mein Gott, mein Hort. Wie kann ich das fassen? Gott hat von Anfang an gefallen an uns, an jedem. Und er liebt es, gnädig zu sein. Von Anfang an sehr. Sehr von Anfang an, immer. David hat das im Psalm 139 so geschrieben. Du kanntest mich, als ich im Mutterleib bereitet war. Du hast einen Blick für mich gehabt. Du hast gedacht, aus dem mache ich was. Wenn der mal auf die Welt kommt, da wird sich nicht nur die Eltern freuen, sondern viele andere auch und ich erst recht. Weil dann etwas weitergeht, was ich in ihn hineingelegt habe. Klar, bei David lief das Leben nicht einfach nur bergauf. Es ging hart auf hart Turbulenzen, die ihm fast die Luft zum Atmen nahmen. Es war oft im Leben so, dass er zu Gott geschrien hat. Mal unter uns Männer. Ihr Frauen müsst jetzt weghören, weil das sind eher so Sachen für uns. Schreit ihr manchmal zu Gott? Wir Männer schreien nicht so oft, oder? Ich glaube, es wäre mal gut, das zu tun. Zu Gott zu schreien. Ihm das wirklich mal hinzuknallen. Was gerade los ist. Der hält das aus. Kein Problem. Was ist auch wahr? Ich habe den Eindruck, vielleicht hilft er dieses Bild. Gott hat aus seiner Welt heruntergefasst und packt den David und zieht ihn raus. Vielleicht ist das auch dein Erleben und hoffentlich wird es das Erleben von Jaron auch sein, dass Gott aus seiner Welt hineinfasst in unsere Welt. Ja, er sagt, ich bin ja da und ich hole dich da raus. Was ist aus dir geworden bis heute mit all deiner Lebenserfahrung und Gotteserfahrung? David wird vielleicht sagen, fallen, passiert. Aufstehen, Gott hilft dir. Krone richten, du königlicher Priester, weitergehen, Gott geht mit. Oder mit Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was hat das Leben aus dir gemacht? 51 Sätze oder Verse umfasst dieser Psalm 18. Keine Anekdote, sondern nur ganz gerade Linien. Fast möchte man sagen Generallinien, die David hier schreibt. 31 Sätze, wie Gott ihm geholfen hat und 20 Sätze davon, welche Kräfte bei Gott liegen. Forsch das mal nach. Super spannend. Aus der Welt von David eben. Und der Tenor dieser Sätze ist, was wäre aus meinem Leben gewesen, wenn ich Gott nicht hätte? Was wäre aus deinem Leben gewesen, wenn du Gott nicht hättest, oder? Jetzt frage ich mich zuletzt, was ist so die Zwischenbilanz? Wenn einer solch einen Satz sagt, oder den, mit dem über Mauern springen, und wenn das nicht nur ein hohler und ein fromm dahergesagter, großtönender Satz ist, sondern wenn das stimmt, dann würde ich gerne wissen, wie du zu so einem Satz kommst. Weil das ist ein Zeugnis für das, wie groß Gott ist. Ein Zeugnis für das, was Gott tatsächlich tut. Bevor David zu diesem Satz kam, da hat er sich lange von Gott lieben lassen. Er hat das gar nicht so gemerkt, vielleicht am Anfang, dass da einer ist, der ihn von Ewigkeit her liebt. Aber dann hat er angefangen, zurückzulieben. Und bevor David etwas gesagt hat in diesem Psalm über Mauern und Wälle, hat er gesagt, was ihn in den Untiefen seines Lebens auf geheimnisvolle Weise gehalten hat. Es war diese lebendige Vorstellung von Gott, seine Anschauung von Gott, sein inneres Bild, das auch in langen Nächten des Grübelns gehalten hat. Wisst ihr, gehalten hat? Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Psalm 18, Vers 20. Wir würden vielleicht heute sagen, hey, Gott hat Bock auf dich. Voll. Er hat voll Lust nach dir. Der will mit dir zusammen. Das ist doch was. Oder wenn der Schöpfer des Himmels und der Erde, wenn der, der alles in seiner Hand hält, wenn der sagt, ich habe richtig Lust, mit dir zusammen unterwegs zu sein. Komm, komm mit. Und David hat sich hineinfallen lassen. Jörg Zink hat in einem Gebet gesagt, er bettete sich in diesen Gott hinein, wie in eine große Hand. Ich bettete mich bei dir, Gott, hinein, wie in eine große Hand. Und das hat David gemacht. Und dann ist bei David das Eis gebrochen. Und er hat gesagt, ja, ich liebe dich. Herzlich lieb habe ich dich, Herr. So beginnt der Psalm. Und ich sage Amen.